Deutschlandfunk, Interview.
Und am Telefon ist nun Eckhard Wörz. Er ist Direktor des GIGA-Instituts für Nahoststudien in Hamburg sowie Professor für Zeitgeschichte und Politik des Nahen Ostens an der Universität Hamburg. Guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag.
Herr Wörz, es gibt Entwicklungen im Nahen Osten an verschiedenen Punkten. Wir haben auch gerade mit unseren beiden Korrespondenten darüber gesprochen. Lassen Sie uns darauf schauen, vielleicht in Ägypten beginnen. Die Grenzöffnung heute, kann das mehr sein als nur, in Anführungsstrichen, das Versorgen der Menschen dort?
Ich glaube nicht. Ägypten wird es tunlichst vermeiden, hier größere Menschenbewegungen über die Grenze zuzulassen, weil es befürchtet, dass es als Empfängerland von großen Flüchtlingsströmen aus dem Gaza enden könnte. Und die würden dann in den Sinai hinein strömen, eine ohnehin politisch instabile Region von Ägypten. Und die Befürchtung, die dahinter steht, ist, dass solche Flüchtlingsströme irreversibel sein könnte, wie bei den Vertreibungen von Palästinensern im Gefolge des Krieges 1948.
Das heißt, es gibt, wir haben gerade mit Anne Almeling, unserer Korrespondentin, ja auch gesprochen, es gibt diese Friedenskonferenz da, wo vor allem Vertreter aus der arabischen Welt aktuell in Kairo zusammenkommen, wo man sich auf die Seite der Palästinenser steht. Aber die Solidarität geht dann nicht so weit, dass man sagt, wir nehmen die Menschen bei uns auf.
Ich denke nicht. Nein, also das hat ja der jordanische König ganz klar gesagt, keine Flüchtlinge nach Jordanien, keine Flüchtlinge nach Ägypten, und auch die Golfstaaten haben keinerlei Interesse, hier größere Flüchtlingsbewegungen aus der Region aufzunehmen. Das wird also ganz klar als ein israelisches Problem gesehen.
Was kann man denn von dieser Friedenskonferenz in Kairo heute erwarten? Wenn auf der, ja, das muss man dazu sagen, Israel beispielsweise nicht dabei sein wird.
Relativ wenig, ganz ehrlich. Wie Sie schon sagen, die wesentlichen Akteure sitzen nicht am Tisch. Kein Israel, keine USA, kein Iran, keine Hamas. Insofern ist es relativ schwierig, nicht? Über was soll da unterhalten? Über was möchte man sich dort unterhalten? Welchen Druck kann man aufbauen und welche Anreize kann man bieten? Das ist doch relativ eingeschränkt. Was vielleicht sein könnte, dass solche Gespräche eine gewisse Wichtigkeit entfalten, was eine mögliche Nachkriegsplanung anbetrifft. Mhm. Nämlich, wie Ihr Korrespondent gerade schon gesagt hat, die Bodenoffensive wird aller Wahrscheinlichkeit nach kommen. Sollte diese erfolgreich sein, das ist keineswegs klar, die militärischen Herausforderungen sind schon erheblich, dann müsste Israel ja entweder den Gazastreifen verwalten oder jemand anderes, nicht? Und da ist die große Frage, was ist die politische Vision von Israel nach so einem Feldzug? Und wie kann der Gaza-Streifen mit seinen über 2 Millionen Menschen danach verwaltet werden?
Mhm. Aber ist das nicht auch eine Frage, die sich einzig und allein an Israel stellt? Weil Sie ja gerade eben auch schon klar gemacht haben, die arabische Welt, die sagt, der Gaza-Streifen ist Problem von Israel.
Ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass jemand diese heiße Kartoffel anfassen möchte. Es wurden ja schon Planspiele angestellt, dass hier vielleicht etwas auch mit einer UNO-Verwaltung stattfinden könnte. Halte ich für relativ unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, das eigentliche Problem wird nach diesem Feldzug stattfinden. Unter welcher politischer Verwaltung soll der Gaza-Streifen stehen? Und das ist bisher noch völlig unklar.
Wir haben schon drüber gesprochen. Die zweite Nachricht der Nacht von gestern Abend, des heutigen Tages, ist die Freilassung von 2 Geiseln, 2 US-Amerikanerinnen. Was vermuten Sie hinter dieser Aktion?
Ich kann da nur spekulieren, ganz ehrlich. Da bin ich auf dünnem Eis. Offensichtlich wird hier so ein bisschen jetzt mit einer Karotte gewunken, ob da jetzt Absprachen im Hintergrund auch vonstatten gegangen sind. Das wissen wir nicht. Insofern würde ich da eher nicht spekulieren wollen.
Aber Israel ist weiterhin in einem Dilemma. Es gibt die Geisel bei der Hamas im Gazastreifen und es gibt den festen Willen der Bodenoffensive.
Natürlich, und es ist ja eine ganz erhebliche Anzahl, nicht 200, nicht nur ein halbes Dutzend oder so. Mhm. Und das ist sicherlich eines der Dilemmata der verschiedenen Optionen, die Israel hat. Keine davon ist sehr attraktiv, muss man sagen.
Was glauben Sie, wird passieren, wenn es zu dieser Bodenoffensive kommt? Wie lesen Sie die Anzeichen in der Region? Erleben wir gerade, haben wir gerade so eine Art Ruhe vor dem Sturm? Es gibt ja durchaus Stimmen, die vor einem Flächenbrand dann in der gesamten Region waren.
Nun ja, mit dem Flächenbrand, wissen Sie, es gibt schon so eine 5-vor-12-Rhetorik in der Region. Jedes Mal, wenn es einen Konflikt gerade einen Konflikt gibt, der Israel insbesondere mit involviert. Das hat auch etwas damit zu tun, dass alle Seiten internationale Unterstützung mobilisieren wollen. Insofern von verschiedenen Camps. Insofern muss man das manchmal auch ein bisschen nüchterer sehen. Ich bin relativ optimistisch, dass es zu keinem Flächenbrand kommt, selbst wenn man vielleicht einen Waffengang mit Libanon hat, aber das ist so zu diesem großen, also mit Hezbollah in Libanon, mhm. Aber dass es um die gesamte Region umschließenden Krieg kommen könnte, da würde ich mich jetzt eher auf der optimistischen Seite verorten. Und auch die sehr wichtigen Ölhandelsrouten sind ja durch diesen Konflikt nicht direkt tangiert.
Mhm. Worauf begründen Sie diesen Optimismus?
Wie gesagt, dass eben die Rhetorik in der Region häufig deutlich pessimistisch ist als dann die Realität. Nicht? Schauen Sie mal, auch dieser Nahostkonflikt, der hat seit 1920 etwas mehr als 100.000 Menschenleben gefordert. Das sind sicherlich sehr viele, aber im Vergleich zu anderen Konflikten, mit denen wir uns relativ wenig beschäftigen, Darfur, Tigray, syrischer Bürgerkrieg, islamischer Staat und so weiter, ist der Blutzoll dieses Konfliktes historisch betrachtet relativ gering gewesen.
Mhm. Aber es wird vielerorts davon gesprochen, dass dieser 7. Oktober historisch sei. Insofern ist die Situation jetzt vielleicht doch eine andere als die, auf die Sie ja verweisen, dass immer schon laut gesprochen wurde sozusagen.
Das ist ein absoluter Schockmoment für die israelische Gesellschaft, diese Terrorattacke, die ja den Israelis doch ein ganz grundlegendes Gefühl von Sicherheit nimmt, weil hier die Armee, der Geheimdienst in diesem Moment doch versagt haben und weder vor der Gefahr warnen konnten, noch diese eindämmen. Insofern ist es natürlich psychologisch sicherlich ein sehr einschneidendes Erlebnis, dass es jetzt die Gesamtkonfliktdynamik der Region ändern würde, das sehe ich bisher noch nicht. Ich habe jetzt auch keine Kristallkugel, aber ich würde jetzt erstmal, es wird die Bodenoffensive kommen, aber danach muss man schauen, ob sich daraus eben eine politische Perspektive entwickelt, weil militärisch ist dieser Konflikt nicht lösbar. Das versucht Israel jetzt schon seit Jahrzehnten und es klappt offensichtlich nicht.
Das heißt ganz knapp zum Abschluss, der Iran, der da im Hintergrund auch eine entscheidende Rolle spielt, da glauben Sie, der bleibt auch eher ruhig sozusagen?
Also ich glaube nicht, dass ein Iran ein Interesse hat einer massiven Eskalation, nicht? Also sicherlich an einer Eskalation, die seine Stellung als Regionalmacht weiter festigt, einer Eskalation, die Israel als einen regionalen Wettbewerber schwächt, aber dass sie jetzt ein Interesse hätten an einer massiven Eskalation, die vielleicht die USA auch mit in den Konflikt zieht, die ja zwei Flugzeugträger im Mittelmeer haben und die in diesem Zug auch das iranische Nuklearprogramm vielleicht reinzieht in solche militärischen Auseinandersetzungen. Ich glaube, da kann Iran auch kein Interesse dran haben. Und das Regime selber ist ja auch innenpolitisch relativ geschwächt.
Mhm. Denn die Annäherung Israels mit Saudi-Arabien, die ja auch Joe Biden jetzt gerade, der US-Präsident, vermutet hat hinter dieser Terroranschlag der Hamas, die ist ja jetzt auch erstmal auf Eis gelegt.
Das ist sicherlich ein Effekt dieses Waffenganges, dass arabische Regierungen jetzt Schwierigkeiten haben, sag mal, mit Israel oder israelischen Vertretern in der Öffentlichkeit gesehen zu werden. Unter dem Radarschirm gibt es sicherlich erhebliche Kooperationen und Absprachen, aber dass es jetzt eine weitere Expansion dieser Abraham Accords geben würde, insbesondere mit Saudi-Arabien, das sehe ich nicht momentan. Ja.
Sagt Eckhard Wörz. Er ist Direktor des GIGA-Instituts für Nahoststudien in Hamburg sowie dort auch Professor für Zeitgeschichte und Politik des Nahen Ostens an der Universität Hamburg. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Dankeschön.